1. Petrus 2, Vers 1 bis 10. Wenn Sie den Bibeltext mitlesen. Ich meine immer wieder, das Bibelwort sollte bei uns immer mehr geläufig werden. Oft vergesse ich es dann, die genauen Beziehungen herzustellen, aber der den Bibeltext vor sich hat, der merkt, dass ich eigentlich nur den Bibeltext auslegen will. Mir hat das so Eindruck gemacht in Uganda bei dieser Konferenz, wie alle 10.000 Christen ihre Bibel vor sich hatten. Nicht das Wort vom Prediger ist wichtig, sondern das Wort Gottes ist wichtig. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmt zu eurem Heil. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich, und baut auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in Zion, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich, weil sie an das Wort nicht glauben, wozu sie auch verordnet sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vormals nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und vormals nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Herr, mach uns diese deine Berufung groß. Amen. Liebe Gemeinde, zu den vielen Krankheiten, die heute Menschen plagen, ist eine neue Modekrankheit dazugekommen, das ist der Stress. Der ungeheure Leistungsdruck, der heute auf Menschen liegt, der macht den Organismus kaputt. Und vielleicht ist es oft gar nicht die Anforderung, die im Beruf einfach erwartet wird. Oft sind es Menschen mit ihrer gemeinen, heimtückischen und undurchsichtigen Art, die uns enttäuschen und die uns zermürben. Wie wenn es noch nicht genug Stress gäbe, gibt es zu den vielen Formen von Stress, die wir heute haben, sogar noch einen frommen Stress. Es ist ganz merkwürdig, dass das im Christenleben auch immer wieder in solche Extreme auseinandergeht. Wir sehen ja vor unseren Augen eine so untätige Christenschar, die da sitzt, ein Schlafmützenchristentum. Wir kennen das von uns selbst. Und auf der anderen Seite liegt die große Gefahr da, dass man in einen frommen Stress hineinkommt. Wenn man sich heute vergegenwärtigt, was wir als Christen alles in dieser Welt eigentlich tun müssten. Unsere Großstädte sind in wenigen Jahren unheimliche Wüsten geworden. Es war früher hier noch eine Nachbarschaft da, und heute sitzen Menschen, Alte, allein in ihrer Wohnung und haben niemand mehr, der nach ihnen schaut. Das wäre doch eine Aufgabe für uns Christen. Und schon sind wir im Stress drin. Dann sagen wir, die Jugend hat keine Ziele, wir müssen viel mehr tun für die Jugend. Wir müssen uns einsetzen in der öffentlichen Verantwortung. Wir sehen die Not der Welt, das ist ja ein Unrecht, wie die Menschen verhungern. Und wir haben Überfluss. Wir sehen, wie andere unversorgt liegen, wenn sie krank sind. Das wäre doch alles eine Aufgabe für uns. Da ist niemand da, der Zeit hat. einem anderen zuzuhören. Das wäre doch eine Aufgabe für uns. Und dann kommt das immer wieder, dass Christen, sobald sie aufwachen und merken, wir müssen etwas tun in der Welt, in diesen Stress hineinkommen und tausend und abertausend Aufgaben anfangen. Und dann organisiert man und rennt man und läuft man und nimmt noch andere mit und sagt, kommt, und man versucht zu planen und zu schaffen. Ja, jetzt sagen Sie, was ist eigentlich richtig? Auf der einen Seite dieses Schlafmützenchristentum, auf der anderen Seite dieser Stress. Ich meine, wir kommen immer nur durch, wenn wir uns klar machen, das ist mein erster Punkt, welche Kraft wir überhaupt haben. Man muss seine Kräfte kennen. Und von dort her kann man auch die Aufgaben wahrnehmen. Man muss seine Kräfte kennen. Es gibt bei uns Christen ein gefährliches Überschätzen der eigenen Kraft. Da denkt man plötzlich, das kann ich. Wir müssen doch uns dieser Not in der Welt stellen, und dann fangen wir an und dann wollen wir uns einsetzen und merken plötzlich, ich kann das nicht. Es vollzieht sich bei jedem, der einen Dienst annimmt, als Christ die gleiche Enttäuschung, die wir alle durchgemacht haben. Man ist da fröhlich hineingegangen, der eine hat eine Jugendgruppe leiten wollen, ein anderer hat gesagt, gut, jetzt mache ich einen Krankenbesuch und da möchte ich auch ein Wort des Trostes mitgeben. Und dann gibt's eine glatte Bauchlandung und man merkt, ich kam nicht an mit dem, was ich wollte. Deswegen sind ja so viele enttäuscht und haben sich zurückgezogen und sagen, ich kann das nicht mehr. Und deswegen überlassen Sie das anderen, aktiv zu sein. Es ist ein Stück Enttäuschung. Aber Sie müssen darauf achten, Jesus hat lauter Versager in seine Gemeinschaft berufen. Der Fischer konnte Fische fangen, aber der Fischer konnte nicht reden. Und der Fischer war kein Gemeindeleiter. Gott ruft Leute, die ganz unbegabt sind. Und er macht das sogar ganz bewusst so. Der Paulus nennt das im ersten Korintherbrief, so im Durchgang durch die Gemeinde, sagt, das sind eigentlich alles gar keine besonders qualifizierten Leute, sind ganz auffallend ungeeignete Leute, sind schwache, unedle Leute, die keinen großen Namen haben. Aber jetzt kommt doch das Interessante. Man muss seine Kraft kennen. Was ist denn die Kraft, dass wir überhaupt wagen, an ein Krankenbett hinzustehen? Was gibt denn unserer Krankenschwester das Recht, Hausbesuche zu machen? Was gibt unserem Besuchskreis das Recht? Was gibt einem Christen das Recht, in dieser Welt zu meinen, er müsse anderen etwas von einer Botschaft des Evangeliums mitteilen? Woher hat man denn das? Da kann einer nur davon reden und sagen, in meinem Leben habe ich erkannt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Wir können nicht erzählen, dass wir gut sind, und wir können nicht erzählen, wie wir die Probleme anpacken, und wir können nicht erzählen, wie wir fehlerlos sind und wie wir alles korrekt abwickeln und wie es bei uns Friede gibt, es würde nicht stimmen. Aber wir können erzählen, dass das wahr ist, dass der lebendige Gott sich schwacher, sterblicher Menschen erbarmt. Und dass er einen Bund und einen Pakt mit Menschen macht. Und dass er in unserem Leben so bestimmend sein kann, dass plötzlich aus unserem Leben Frucht herauskommt. Und dass unser Leben nicht vergeblich ist. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er sein Leben gelassen, dass wir jetzt für ihn leben und er aus unserem Leben etwas macht zu seinem Lob. Dass unser ganzes Leben ein Dankchoral wird für ihn. Ich verstehe das gar nicht. Ich stoße dauernd an die Grenzen meines Vermögens und meiner Kraft. Und dann hören wir wieder aus dem Evangelium, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus sagt, ich habe mir das durchgerechnet. Ich habe mir das ganz genau angesehen, wenn ich solche Leute wie euch geholt habe. Und ich weiß, dass ich aus eurem Leben Frucht schaffen kann. Man muss seine Kraft kennen. Seien Sie nie enttäuscht, wenn Sie Bauchlandungen machen und wenn Sie irgendwo elend aufsitzen mit dem, was Sie sich vorgenommen haben. Das ist ganz normal. Christen sind Versager in der Erziehung ihrer Kinder. Christen sind Versager wahrscheinlich auch im Eheleben, im Zusammenleben, im Verständnis für den Ehegatten. Vielleicht sind Christen sogar Versager ihrer Nachbarschaft gegenüber, als Kameraden, zu ihren Arbeitskollegen. Ich weiß, wie oft da das sichtbar wird. Und dann kommt unser Erkennen. Aber Jesus lässt Versager nicht los und er will Frucht schaffen. Dazu hat er uns erwählt, dazu hat er uns gesetzt. Man muss seine Kräfte kennen. Darum machen wir den Mund auf und reden. Es ist in diesem Abschnitt interessant, wie dieser Petrus dieser Gemeinde das groß macht, was sie sind. Und er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Es waren junge Christen und wir vermuten, ob das nicht sogar, so haben Theologen schon herausgebracht, ein Abschnitt sein kann von einer Taufpredigt, der hier noch niedergelegt wurde. Wenn also die aus dem Taufbecken herausgekommen sind, dann hat der Prediger ihnen das zugerufen. Das ist so ein schön formuliertes Wort, das man ja auswendig lernen muss. So etwas muss man ja im Kopf behalten. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr Christen, ihr, die ihr so oft versagt, die ihr so oft enttäuscht seid und mutlos seid, ihr seid ganz besonders befähigt. Ihr, weil Gott euch ausgesondert hat. Damit fängt ja jedes Christenleben an, dass ein Mensch plötzlich merkt, Gott legt die Hand auf mein Leben. Zuerst ist uns das ängstlich und beunruhigend und sagen, das wollen wir gar nicht, wenn er seine Hand auf unseren Geldbeutel legt, auf unsere Gedankenwelt, auf unsere Wunschwelt. Das passt uns nicht, wir wollen lieber die eigenen Wünsche haben. Und wir empfinden das als Einmischung unseres Herrn, bis dann einer merkt, dass er die Hand auf mich legt, dass er mich auserwählt macht, dass er mich in einen besonderen Kreis hineinstellt, das ist ja ganz besonderes Vorrecht. Ich werde hineingestellt in eine Reihe, so wie er einst diesen Petrus herausgerufen hat, wie er den anderen von seinem Büro dort am Zoll gelöst hat, diesen Matthäus, und in seine Gemeinde hineingenommen hat. Wer von uns könnte denn denken, dass er, wir sprachen schon am letzten Sonntag davon, in eine Reihe hineingestellt wird mit einem Augustin, mit einem Paulus, mit einem Johannes? Und das macht unser Herr. Darum legt er die Hand auf ihr Leben. Darum redet er in ihre geheimen Dinge hinein, weil er das alles mit beansprucht und sie ganz will für sein auserwähltes Volk. Er nimmt uns weg von den anderen und sagt, du unterstehst jetzt meiner Führung und meiner Leitung. Das ist ein ganz großes Stück, das wir plötzlich merken. Selbst das, was ich im täglichen Leben draußen, jetzt in der Woche von Montag bis Samstag lebe, das steht unter dem Herrn. Und dazu hat er mich ausgesondert, dass ich auch in all den Stücken, wo ich da tätig bin, ihn lobe und ihn preise, dass ich das ja nicht vergesse. Ich bin ein Teil des auserwählten Volkes, so wie dieser Abraham als erster zu diesem auserwählten Volk Israel gehörte. Und das hat sie unterschieden von all den anderen, dass sie ganz von diesem Wort und dieser Führung dieses Herrn abhängig waren. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Sie müssen ihre Kraft kennen, was sie in dieser Welt leisten können. Es steht nicht da, sie sind die Athleten. Es steht nicht da, sie sind die großen Kämpfer, die alle Probleme lösen. Sondern sie sind die königlichen Priester in dieser Welt. Und jetzt wissen sie, warum sie an diese Plätze in der Welt hineingestellt sind. Dort leben Menschen, die einen Priester brauchen, einen Seelsorger, der sie mit Gott versöhnt. Das war die Aufgabe der Priester, dass sie eingetreten sind für das schuldige Volk. Manchmal sehe ich solche Gestalten, da ist es eine alte Großmutter in einer Familie, die betend über ihrem Hause wacht. Sie wird den Kummer nicht los, dass ihre Kinder nicht zum Frieden finden. Aber solange sie lebt, schwebt über diesem Haus die Wolke der Gegenwart Gottes, weil ein Priester da ist. Und ich meine, dass so manche Leute das erst noch erkennen müssen, wie sie Priester sind. Für eine ganze Umgebung, für eine ganze Nachbarschaft. Indem sie, was tut ein Priester? Fürbittend eintreten. Ein Priester ist nicht mal der Missionar zuerst, sondern der fürbittende Eintreter für diese Leute. Und wenn wir dann sie alle vor Augen haben und für sie beten, die Menschen, die uns so viel Not machen, unser Volk, was ist das? Ihr seid königliches Priestertum. Ihr seid vom großen Gott beauftragte Sendboten in dieser Welt. Ich glaube gar nicht mehr, dass es zum Stress kommen kann. Zum Stress kann es bloß noch kommen, wenn einer das vergisst, wozu ihn Jesus gesetzt hat. Wenn er sein Geschenk vergisst, das ihn überhaupt zum Christen macht. Das Große ist doch mir geschenkweise zugefallen. Und wir fahren sicher alle ganz falsch. Und ich sage das hier so offen, weil das Konsequenzen hat für unser ganzes Gemeindeleben. Wenn wir meinen, es ginge nur noch einmal darum, nochmal neue Kreise zu machen und nochmal ein imposanteres Gemeindebild darzustellen, um das geht's doch nicht, einen frommen Stress abzuziehen und eine Leistung vorzulegen. Und es geht doch nicht darum, dass einer in noch und so vielen Diensten mit drin ist, sondern ob einer merkt, mein Herr Jesus beauftragt mich in dieser Welt zu Diensten, dazu hat er mich auserwählt, das ist das Erste. Dazu untersteht zuerst mein ganzes Leben ihm. Und das fängt zuerst an in dem ganz direkten Zeugnis, das ich in meiner Familie ablege, das ich in meiner Nachbarschaft ablege, einfach indem ich lebe dort. Dass ich in meinem Beruf, meiner Arbeit nachgehe und dass dieser Herr auch dadurch zum Ausdruck bringt, dass diese Arbeit von ihm geprägt und von ihm entscheidend beeinflusst ist. Und das ist ein Unterschied, ob Sie eine Arbeit tun im Namen des Herrn oder ohne ihn. Er sei das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums. Es ist ein Unterschied, ob es irgendwo in dieser Stadt einen Kittel gibt, der dort beim Bräuninger oder beim Lennartz und Blein auf der Stange hängt, oder ob ich diesen Kittel kaufe und ob er mir gehört, dann ist es mein Kittel. Und dann interessiert mich das. Und wenn ein Flecken dran ist, dann ist mir das wichtig, weil das mein Kittel ist. Und dann bürste ich ihn aus. Und es ist in einem Leben schon wichtig, ob sie Eigentum Gottes sind. Oder ob sie bloß irgendwo ein Mensch sind. Hat sie Gott zu eigen? Wir haben das über den Kindern ausgesprochen. Eigentum Gottes. Alle Geschöpfe gehören Gott. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Kind oder ein Mensch sich sperrt und sagt, ich will das gar nicht haben, dann kann man sich losreißen und man hat nichts mehr von diesem Eigentum. Sondern Eigentum, das hat man erst da, wo man sich daran freuen kann und das annimmt. Ich will dir gehören. Ihr seid das Volk des Eigentums. Ihr steht in dieser Welt, ich kann es Ihnen nur so direkt wieder zusprechen, Sie stehen in dieser Welt als das Eigentum Gottes. Die Flecken, die in ihrem Leben sich finden, die sind Flecken, die Gott ganz direkt angehen. Darum will er sie so reinigen. Und was aus ihrem Leben wird, das interessiert ihn so. Und ich denke jetzt an all die, die heute bedrückt oder belastet hergekommen sind, weil sie denken, hat mich Gott nicht vergessen. Nie! Wissen Sie das doch? Sie sind doch sein Eigentum. Wenn Sie fragen, ich zweifle daran, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, dann sehen Sie doch auf sein Kreuz, dafür hat er seinen Sohn sterben lassen, dass Sie ihm gehören. Sagen Sie, aber ich habe doch ihm nicht gefolgt, ich habe sein Wort nicht beachtet. Sie gehören doch ihm nicht, weil Sie treu wären, sondern weil er für Sie starb, weil er sein Blut vergoss für Sie. Darum gehören Sie ihm. Und jetzt kann Ihr ganzes Leben, ob das eine schwere, lange Krankenzeit ist, ob das eine bittere Erfahrung ist, die Sie mit Menschen gemacht haben, die kann zu einem ganz wunderbaren Erfahrnis werden, weil Sie Eigentum Gottes sind. Das wird Gott durchsetzen, da wird er seine Ehre reinlegen, aus Ihrem Leben etwas zu seinem Lob zu machen, weil Sie sein Eigentum sind, wo Sie Ja gesagt haben. wo sie das angenommen haben. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Das heilige Volk. Wieder ist das Gleiche, das Volk, an dem die Unreinigkeiten weggemacht wurden. Heilig heißt ja in der Bibel immer, das sind die, die heilig geworden sind, weil sie gereinigt wurden in der Vergebung Jesu, weil sie ihre Flecken und ihren Schmutz abtun haben lassen durch ihn. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Es geht gar nicht darum, wie viel wir alles noch anpacken. Vielleicht versteht jetzt das einer so, als ob er meint, er müsse gar nichts mehr tun. Ich meine, wenn Sie sich um die Mitte Ihres Glaubenslebens konzentrieren, dann werden Sie ganz allein fragen, was kann ich in diesem kurzen, vergehenden Leben noch wirken, an bleibender Frucht? Da werden Taten aus einem Leben kommen und da wird man auch den Ruf Gottes vernehmen können. Und dort kommt nicht so eine Dampfnudelaktivität, wo man überall noch mitmachen will, sondern wird man sich fragen, wo? Und dass unser ganzes Leben dazu dient, die großen Taten unseres Gottes zu rühmen. Wir brauchen aus uns nicht mit letzter Kraft noch unsere Dienste herausquetschen. Denn was aus uns kommt, das wird nicht viel sein. Man steht da immer ein bisschen jämmerlich da, gerade vor schwer leidenden Menschen, wenn man ihnen noch etwas sagen soll, und dann merkt man, welch ein Vorrecht, wenn ich bloß so einen Vers von so einem Paul Gerhardt weitergeben darf. Alles vergeht, Gott aber steht, ohne alles wanken. Das ist mein Zeugnis, die Tugenden des zu verkünden, der uns berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das Zweite, das Erste war, man muss seine Kräfte kennen. Das ist unsere Kraft. Das Zweite, man muss seine Chancen kennen. In der Bibel können Sie beobachten, dass ein großes Misstrauen herrscht gegenüber dem Menschen. Der Mensch, das ist das Wackeligste, was es überhaupt in dieser Welt gibt. Und dann ist man ängstlich, was kann aus dem Menschen überhaupt rauskommen? Und da kommt die große Botschaft, ein Mensch kann wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Auf der einen Seite spricht die Bibel viel negativer, als die heutigen Mitmenschen überhaupt ahnen vom Menschen. Da steht ja ein großer Optimismus bei vielen dahinter, der Mensch wird die Probleme der Zukunft lösen. Der Bibel ist eine große Angst vor dem Menschen. Wehe, wenn der Mensch die Dinge in die Hand nimmt. Und dann kommt die große Hoffnung. Aber ein Mensch kann wiedergeboren werden. Er kann ganz neu noch einmal anfangen. Das ist eine so große Sache, dass man das gar nie richtig begreift, solange man lebt. Wir denken dann immer wieder, aber wir sind doch nur Menschen, wir sind doch sterbliche Geschöpfe, wir entschuldigen uns mit unseren Unarten. Und dann sagt die Bibel, nein, der Mensch, der kann ganz, ganz neu werden, weil Gottes Geist in ihm Wohnung macht. Und als Jesus mit dem Nikodemus diese interessante Nachtunterhaltung führte und der Nikodemus sich interessierte, wie kann ich überhaupt Klarheit über die göttlichen Dinge bekommen, dann hat ihm Jesus gezeigt, zuerst musst du wiedergeboren werden. Erst wenn Gott dich umwandelt, siehst du auch die göttlichen Dinge. Und ich kann nicht Verständnis fürs Wort Gottes haben, wenn ich gleichzeitig ein Knecht des Teufels bin. Zuerst kommt die Umwandlung, die Wiedergeburt, und dann kommt das Erkennen und Verstehen und Begreifen. Und jetzt möchte ich aus dieser wunderbaren Taufansprache des Petrus nur noch das herausgreifen, dass er da am Anfang davon redet und sagt, ihr seid wiedergeborene Leute, ihr seid Leute, die neu geworden sind. Es hat ja einen langen Streit in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, ob diese Taufe nicht in der Wiedergeburt geschehen soll. Und ich erinnere mich mit Schrecken an einen Taufgottesdienst, den wir an der Nordsee mitgemacht haben, mit einer Freizeit, wo wir waren, einige von Ihnen waren damals dabei, und wo da tatsächlich die Taufliturgie sagt, nun, liebes Kind, bist du wiedergeboren, nun ist das Böse wirklich in dir besiegt, da sind wir erschrocken. Wir wissen, dass das ein bewusster Vollzug sein muss in unserem Leben. Wir wissen auch, und wir haben es gesehen in dieser Kirche, wo von einer ganzen Nordseeinsel noch 3 Leute im Gottesdienst waren, unter dieser beruhigenden Predigt: Du bist ja wiedergeboren, jetzt bist du ein Bürger im Himmel, jetzt ist ja alles getan, was getan werden muss. Wir wissen, wie das einen Bruch im Leben einmal bedeutet, wiedergeboren zu sein. Ob ich den Tag datieren kann oder nicht, ich muss wissen, dass es ein Bruch ist. Ich muss wissen, dass ich das Alte nicht mehr will und dass ich das Neue will. Und das muss man wissen und können. Und dann fängt das an, wie bei einem kleinen Baby, das an der Mutterbrust liegt und das Milch will. Das will kein Brot, das will einfache Kost. Und so vergleicht das der Petrus: Wie die neugeborenen Kindlein müsst ihr jetzt zunehmen und wachsen, und man wächst nur, wenn man am Wort Gottes dranbleibt. Man wird dann immer wieder nur das brauchen, diese ganz einfache Muttermilch des Wortes Gottes. Ich habe das von einem Freund Dostojewskis gelesen, einem Literaten in Russland, der im Jahr 1930 in der großen Verfolgung der Stalinzeit geschrieben hat, der erst sehr spät an die Bibel fand und der geschrieben hat: Ob ich krank bin oder gesund, ob es Nacht ist oder Tag, seitdem ich das entdeckt habe, muss ich immer mehr von dieser Speise zu mir nehmen. Ich wachse durch dieses Wort. Erst ein Mann, der in der Bildung und in der Geisteswelt zu Hause war, der von dieser Muttermilch haben will, weil er merkt, dort entwickelt sich dieser neue Mensch. Das kann man nicht durch Anstrengung oder durch Verkrampfung erreichen, sondern das kann man nur erreichen, indem man dieses Wort hat. Haben Sie Stille, wo dieses Wort zu Ihnen reden kann, wo Sie diese Muttermilch aufnehmen. Passen Sie doch vor diesem Stresschristentum auf. Passen Sie doch auf, Sie können am Tagesanfang nur ruhig werden, wenn Sie sich da ganz hineingeben und an der Muttermilch des Wortes Gottes trinken und wissen: Da höre ich die Stimme meines Herrn, der mich lieb hat. Und dann geht dieses Bild noch einmal weiter, so wie wir schon letzten Sonntag gehört haben, von dem neuen Bau, der gebaut wird, von der Gemeinde. Es gibt keinen einzelnen Christen, der für sich allein eine Bedeutung haben kann. Warum? Weil die entscheidende Gabe, die wir einander geben, das ist, dass wir einander tragen. Ich habe Sie an diesen Backstein erinnert, wo einer auf dem anderen ruht. Nehmen Sie einen Backstein für sich allein, was hat er für eine Bedeutung? Er hat nicht einmal Festigkeit. Erst wenn er eingemauert ist in die Gemeinschaft. Ich verstehe das jetzt gar nicht eng. Ich weiß, dass hier viele sind, die nicht in unser übriges Gemeindeleben eingebaut sind. Aber sie müssen wissen, wo sie eingebaut sind. Dann ist einer in einem Hauskreis eingebaut oder in eine Gebetsgemeinschaft oder in einen Freundeskreis. Ich muss wissen, wo ich eingebaut bin, wo die anderen Christen mich überhaupt tragen können, wo sie mich stützen können. Denn das ist das Größte. Und ich beobachte immer wieder, wie das ein Geschenk ist, wie man da auch mit Christen außerhalb unserer eigenen Mauern zusammenwächst. Wie das hinübergeht zu Freunden von der Heilsarmee oder wie das zur freien evangelischen Gemeinde oder wo wir unsere Kontakte haben, den Raum der Freikirche hinein, wo wir mit anderen Christen das erleben, wo einer den anderen trägt. Und wir beobachten auch, dass immer ein ganz besonderer Segen Gottes darauf liegt, wenn wir Unternehmungen machen, wo diese Verbundenheit der Christen miteinander zum Ausdruck kommt. Man muss seine Chance erkennen, man kann wachsen, man kann zunehmen, wenn diese Babys, die da heute uns hergetragen wurden, in ein paar Jahren uns wieder vorgeführt werden. Sie müssen doch gewachsen sein. Wir würden ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie immer noch so groß wären. Das wäre ja unmöglich. Und ihr Leben muss doch wachsen. Da liegt eine Chance drin in ihrem Leben, aber doch nicht, indem sie sich anstrengen. Was werden denn die Eltern tun? Milch geben und Liebe. So will unser Gott sie wachsen lassen, in der Freude groß werden lassen. Und noch das Letzte, man muss seine Aufgaben erkennen. Man muss seine Aufgaben erkennen. Es kommt doch noch was vom Tun drin. Aber das Einzige, wozu er aufruft, er sagt nicht, jetzt tu das und tu das, wie wir es gerne tun. Müssen wir aufpassen. Er sagt nur: Jetzt legt doch das Böse ab. Schaut doch danach, dass in eurem Leben ihr ganz ungebrochen, ungehindert in der Gemeinschaft mit Jesus leben könnt. Die Bosheit muss weg, der störrische Sinn, allen Betrug. Auch alles hochspielen, das ist ja ein Stück Betrug, so machen, als ob man stark wäre. Die Heuchelei, dieses Scheinleben, wo man gar nicht ehrlich sich eingesteht, wie schwach man ist, den Neid und dieses üble Reden wiedereinander, das ja jede Gemeinschaft zerstören muss, wenn man fortwährend über andere redet und der ist nicht dabei. Leg das doch ab! Und das ist das Einzige, was er hier will, dass er sagt, ihr müsst euch selber reinigen, damit ihr in der Gemeinschaft mit Christus stehen könnt. Dann wird euer Leben Frucht tragen. Dann habt ihr Ausstrahlung. Wenn wir jetzt mit unseren Autos fahren, dann werden die Autoscheinwerfer immer wieder mit Mücken verklebt und dann muss man ab und zu vor Nachtfahrten die Autoscheinwerfer wieder reinigen. Genau das meint der Petrus. Sie müssen einmal wieder den Scheinwerfer hell machen. Sie leuchten nicht. In ihrem Leben kann nur Jesus weiterleuchten. Aber sie müssen den Scheinwerfer putzen, damit der Strahl hinausgeht. Oder ein ganz anderes Bild, das hier von Petrus stammt, dass er sagt, das ist wie wenn der Steinmetz an den Steinen hämmert und herumhaut und er sie zubereitet, damit die Steine eingefügt werden können in den Bau. So muss der göttliche Baumeister, wenn er uns einfügt, eine ganze Menge an uns herunterschlagen. Und das muss vorher weg, bevor wir taugliche Bausteine werden. Den Betrug muss er abhauen und weghauen, die Bosheit, den Betrug. Wie sollen wir denn das merken? Wir selber gestehen es uns ja gar nicht ein, wenn wir nicht andere haben, von denen wir das auch abnehmen. Und dann ist groß, dass dieses Bauwerk, das der Herr errichtet, in dieser Welt eine Bedeutung bekommt, dass unser Gott mitten in diese Welt hinein seine Christenschar hineinpflanzt. Sie! Wo sie jetzt leben und sie haben eine Bedeutung als auserwähltes Volk, als königliches Priestertum, dass von unserem Leben ein Glanz auf diese Welt ausgehen darf, ein Glanz, ein Widerschein von der Herrlichkeit Jesu. Dazu hat er sie berufen. Amen. Miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du die ganze Welt in deiner Hand hast. Auch unser Leben, das Leben unserer Kinder und unser oft von Sorgen und von Problemen beladenes Leben. Du hast uns gesetzt, dass wir Frucht bringen und da bringen wir jetzt auch all das vor dich, was uns bewegt im Blick auf die kommende Woche. Wir danken dir, dass du uns auserwählt hast und dass du aus unserem Leben etwas machen willst, das ausstrahlt. Wir können nur in unserer Schwachheit zu dir kommen und dir danken, dass du dich an uns herrlich erweisen wirst. Wie die kleinen Kinder können wir nur darauf bauen, dass du uns wachsen lässt und dass du uns Nahrung gibst und die Kraft, die wir brauchen für all die Aufgaben, die auf uns warten. Wir danken dir auch für unsere Kinder und die Freude, die sie uns machen. Nimm du ihr Leben ganz in deine Hand, dass sie zu dir hinfinden. Und merken, dass nur da ihr Haus auf dem Felsen steht, wenn sie bei dir sind. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.